Die Kultur entdeckt die Computerspiele. Namhafte Kunstmuseen der Welt stellen Games aus und in der Schweiz fördert die Kulturstiftung Pro Helvetia neben bildender Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz auch Computergames. Woher kommt diese plötzliche Affinität des Kulturbetriebs zu einem Medium, das als geistlose Dattelei oder gar als Killer-Games verschrien ist? Und vor allem, was ist es, was Computerspiele zur Kunst macht? Eine Reflexesendung von Thomas Weibel.
Es ist eine App fürs iPhone, ein sogenanntes Casual Game, eines dieser kleinen Spielchen für zwischendurch. Es nennt sich Gravity Lander, ist kostenlos, grafisch anspruchsvoll und ebenso zu spielen, eine Knacknuss. In Rostrot- und Brauntönen stellt es die stilisierte Oberfläche eines mit Müll gepflasterten Planeten dar. Hilft den drei Kosmonauten, erklärt der knappe Hilfetext, ihre Basis auf dem Mars aufzuräumen, den Müll zu beseitigen und die Rakete sicher zu landen. Klingt simpel und ist dabei genau das Gegenteil. Trümmerstücke versperren den Weg, die Rakete folgt der Gravitation, sprich der Neigung des iPhone, und längst nicht immer dem Spieler. Gravity Lander hat Suchtpotenzial. Büro Destrukt steht an der Fassade des alten Industriegebäudes in der Berner Matte. Doch ein Büro ist es nicht, eher ein Atelier. Und es gleicht der Marsoberfläche im Spiel Gravity Lander. Computer, Lautsprecher, Bücher, Kataloge, Spielfiguren, eine bequeme Couch, überfüllte Aschenbecher. Ein kreatives Chaos, das Reich von Lorenz Gianfreda mit dem Nicknamen Lopez.
Wenn Sie jemand nach Ihrem Beruf fragt, was antworten Sie ihm? Zeichner, Grafikdesigner, Programmierer?
Sicher nicht programmiere, ich bin mathematisch sehr unbegabt. Also ich habe ganz von klein auf das Zeichnen eigentlich immer als mein Lieblingshobby oder meine Lieblingsbeschäftigung gesehen und würde auch heute noch sagen, dass ich Zeichner bin, weil eigentlich alles, was gestalterisch gemacht wird, basiert auch auf dem Zeichnen. Also die ersten Skizzen, auch wenn es am Schluss elektronische Anwendungen wie Spiele sind, ist das Zeichnen eigentlich die Grundlage von allem kreativen Schaffen. Und ja, beruflich habe ich mich dann irgendwann mal als Grafiker genannt, weil das irgendwie besser geht als der Zeichner. Und Grafik ist eigentlich das Haupttätigkeitsbereich, ist Grafik.
Lopez, Sie behaupten von sich, Sie seien mathematisch unbegabt, Sie sind Zeichner. Aber in Erscheinung getreten sind Sie jüngst als Programmierer, und zwar als Programmierer von Gravity Lander. Was ist das? Beschreiben Sie es mal.
Also ich bin gar nicht Programmierer. Es ist so, dass wir in einem kleinen Team gearbeitet haben. Ich habe die gestalterischen Umsetzungen gemacht, sowie die Spielidee und die Features, die das Spiel hat. Und dann wurde ich unterstützt von zwei Programmierern. Der eine ist hat die iPhone-App programmiert, das ist mein Bruder. Und die andere Version, das war Flash für auf dem Web und dann auf Android, auf den Android-Handys. Das ist Kaspar Lüthi, der hat auch sein Büro gleich bei uns auf dem gleichen Stock, ist aber auch freischaffend. Und für mich hat das nicht viel mit Programmieren zu tun, aber ich sehe natürlich jetzt in diese Prozesse rein. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich kann da manchmal aus Intuition den Programmierern helfen. Manchmal habe ich so eine abstrakte Idee, wo sie in ihrem Denken, in ihrem mathematischen Denken gar nicht draufkommen. Ja, das hat im Team eigentlich oft irgendwie so gute Ergänzungen gegeben.
Wie sind Sie auf diese Spielidee gekommen? Und wie lange haben Sie an Gravity Lander gearbeitet?
Gravity Lander war so ein Überraschungsprojekt letzten Sommer. Die Spielidee hat sich eigentlich aus den grafischen Elementen der Visual Identity von Pro Helvetia Game Culture ergeben, wo ich das Logo, die Flyers, die Plakate und die Webseite gestaltet habe. Und durch diese Elemente hat sich irgendwie so, so drei verschiedene Spielideen entwickelt. Und die greifen eigentlich alle auf klassische Spielelemente zurück. Und das eine mit dem Gravitationsprinzip, was letztendlich zum Gravity Lander geworden ist, hat dann bei uns allen und der Proefetia am besten gepasst. Und wir haben das dann in 2 bis 3 Monaten zu dritt realisiert.
Gravity Lander läuft auf dem Web, ist als Flash-Applikation für den Bildschirm gedacht. Es läuft auf dem iPhone und es läuft auf Googles Android-Handys. Und wie verkauft sich das Ganze jetzt?
Das ist gratis, weil das ganze Spielprojekt ist ein Part von diesem Game Culture Programm von Pro Helvetia. Und Pro Helvetia hat uns mit einem Werkbeitrag ermöglicht, ein Beispiel in die Welt zu setzen, quasi, um dann eben wieder andere Spieleentwickler in der Schweiz zu motivieren. Eigentlich ist Gravity Lander ein Müsterchen, wie das gehen könnte. Und es ist auch die Idee gewesen, dass die Leute eben das gratis beziehen können. Sie können es auf dem Web spielen oder eben auf dem iPhone und auf der Android-Plattform.
Und wie viele Menschen spielen heute Gravity Lander?
Das ist dank den Statistiken, die uns Apple da anbietet, relativ gut zu nachvollziehen. Wir haben gesehen, dass es im Moment ist es etwa 56.000 Mal runtergeladen worden. Und lustigerweise, gerade in Australien kommt das Spiel am besten an. Einerseits, weil es gefeatured wurde im App Store von Apple. Also Apple pickt die Perlen quasi raus, was sie für gut befinden. Und es wurde dann auch in Neuseeland und Australien hervorgehoben. Dass es in der Schweiz nicht zu einem Feature gekommen ist, ist schade, weil es ja ein Spiel ist für eine schweizerische Institution auch, die zeigen will, dass hier in der Schweiz eben auch gute Spiele entwickelt werden können. Ja, hat sich leider nicht ergeben, aber wir sind auf alle Fälle sehr zufrieden mit den Zahlen. Und wir haben auch gute Feedbacks von den Leuten. Es ist ein Spiel, das nicht zu schwer ist und auch nicht zu einfach und irgendwo so in die Ecke Casual Games geht. Also das heißt, dass auch Leute, die vielleicht nicht so den Zugang zu elektronischen Spielen haben, dass die eben dort gut einsteigen können.
Gravity Lander, ein kostenloses Spiel fürs iPhone, ist sozusagen als Begleitprodukt eines Designs entstanden, der sogenannten Visual Identity eines Programms der Kulturstiftung Pro Helvetia, mit dem Namen Game Culture vom Spiel zur Kunst. Auf der Computerspiele zur neuen Kunstform.
Computerspiele gehören heute zur Alltagskultur. Die Game-Industrie ist zum umsatzstärksten Zweig der Kulturwirtschaft aufgestiegen. Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Sparten erschaffen die immer komplexer werdenden digitalen Welten. Mit dem Programm Game Culture greift die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia von Herbst 2010 bis 2012 die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ästhetischen Fragen rund um Computerspiele auf und beleuchtet sie als neue Kunstform. Zum Auftakt des Programms am 9. September 2010 lancierte Pro Helvetia in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Kultur und dem internationalen Animationsfilmfestival Fantoche den Call for Projects Swiss Games für einheimische Spielentwickler. Geplant sind zudem Ausstellungen, Podien und Konferenzen.
Computerspiele Seite an Seite mit Kunst, Literatur, Musik, Theater, Film. Mit dem Programm Game Culture will die Stiftung Pro Helvetia die Herstellung, Zitat, qualitativ hochstehender Computerspiele fördern. Frage an den Zeichner und Spielentwickler Lorenz Gianfreda alias Lopez, was sind qualitativ hochstehende Computerspiele?
Ja, das ist schwierig zu messen. Ich glaube, wie soll ich das formulieren? Es müssen Dinge sein, die andersartig sind, die vom Mainstream weggehen von dem, was man kennt, die neue Ideen, neue Umsetzungsmöglichkeiten ausprobieren, neue Mechaniken, neue Aufgaben. Also da ist so viel noch nicht beschritten worden, weil oft immer wieder die gleichen Spielprinzipien angewendet werden und anders verpackt werden. Und der künstlerische Aspekt von Spielen ist schon irgendwie, wenn der Spieler sich in eine ganz neuartige Welt versetzen kann und sich selbst total vergisst. sein reales Umfeld einfach abschalten kann, wie das eigentlich auch in einem guten Film passiert. Wenn ein Film eine gute Geschichte hat, gute Darsteller, die alles richtig und glaubwürdig rüberbringen, dann taucht man ja auch in so eine Welt. Und das ist auch in einem Buch so, das ist eigentlich in allen Medien, die bereits als Kunstform deklariert worden sind, so.
Aber eigentlich ist doch das ein Prinzip der Unterhaltung und weniger der Kultur.
Ja, jede Art von Unterhaltung ist auch ein Stück weit Kultur. Also eben, ich kann da wieder auf die genannten Beispiele Buch, Film, Musik zurückgreifen. Also das ist ja eigentlich auch Unterhaltung im Endeffekt. Und wenn sie anspruchsvoll ist, dann ist sie eben gute Unterhaltung und ist dann eben auch Kultur.
Und anspruchsvoll sind sie wann?
Anspruchsvoll sind sie dann, wenn sie dem Spieler abverlangen, das Hirn einzuschalten.
So klang 1972 das Videospiel Pong des mittlerweile untergegangenen amerikanischen Spielautomatenherstellers Atari. Eine Art stilisiertes Tennis auf einem schwarzen Fernsehbildschirm mit zwei beweglichen weißen Rechtecken als Schläger und einem kleinen weißen Quadrat als Ball. Pong gilt als Urvater aller Video- und späteren Computerspiele. Frage an Pius Knüsel, Direktor der Kulturstiftung Pro Helvetia und damit oberster Schirmherr des Programms Game Culture. Erinnern Sie sich an Pong?
Pong kenne ich. Pong, das ist, glaube ich, das allererste Spiel, von dem man sagt, es sei ein Computerspiel. Eine Art sehr vereinfachtes Ping-Pong, wo der Ball am Bildrand abprallt und ihn man eigentlich mit einer kleinen Scheibe, die man hin und her schieben kann, auffangen muss, also wieder zurückschießt. Ist ein Geschicklichkeitsspiel und soweit ganz interessant.
Ist Pong Kunst?
Ich glaube nicht, dass Pong als Kunst entworfen wurde. Pong war ein erster Entwurf, der die in der digitalen Welt angelegte Interaktivität versucht hat, in eine spielerische Form zu bringen. Das ist ihm gelungen. In 500 Jahren wird man zurückschauen und sagen, auch Pong war schon Kunst.
Das kann ja im Ernst nicht das Kriterium sein. Es gibt jede Menge Kunst, die nicht als Kunst intendiert war.
Das stimmt, aber ich glaube, Pong ist in seiner Anmutung vollkommen eindeutig. Und ich glaube, zur Kunst gehört eine bestimmte Doppeldeutigkeit, eine bestimmte unscharfe Zone, in der die Herausforderungen und auch die Interpretationsmöglichkeiten wachsen.
Nun kann man sagen, dass jede Kunstform unterhalten will. Beim Theater, beim Film, bei der Literatur ist das ganz manifest. Aber Kunst will doch mehr. Kunst hat ein gesellschaftliches, politisches Anliegen. Aber Computergames wollen doch eigentlich nur unterhalten.
Das würde ich ganz fest bestreiten. Unterhalten wollen vielleicht die kleinen Spiele, die wir auf dem Telefon machen, in erster Linie, das ist gut möglich. Meine Definition von Kunst ist eine etwas andere. Kunst ist der Raum, in dem wir recht unbehindert nachdenken. Jeder von uns kann dort nachdenken über Gott und die Welt. Das tun auch Computerspiele, die über die reine grafische Abstraktion hinausgehen. Jedes der großen Computerspiele, selbst ein Ego-Shooter und die Killerspiele, die verschrienen, alle diese machen letztlich auch Aussagen über Wahrnehmungen, über Abbilder oder Zerrbilder der Wirklichkeit. Auch in denen steckt immer ein Stück, manchmal ein kleines, Weisheit dessen, der sie geschaffen hat.
Kunst will uns nachdenken machen, dann hat Kunst also ein sozusagen didaktisches Anliegen.
Nachdenken hat mit Didaktik gar nichts zu tun. Wir alle denken ständig nach und unterbrochen. Und Kunst ist einfach ein spezieller Raum, in dem so etwas wie offenes und zweckfreies Nachdenken über sich selbst und die Welt, in der wir stehen, möglich ist.
Nur ist der Unterschied zwischen Nachdenken und Nachdenken machen eben die Didaktik.
Nein, ich glaube, jede Situation, in die wir kommen, fordert uns auf zum Nachdenken, absichtsvoll oder absichtslos. Jedes Kunstwerk ist eine Einladung zum Nachdenken. Ich glaube nicht, dass das mit Didaktik viel zu tun hat, weil das Kunstwerk in der Regel gar nicht sagt, worüber ich nachdenken soll und was ich zu denken habe. Das ist ja gerade das Interessante an der Kunst im Unterschied zum Unterricht, dass ich nicht in Bahn gelenkt werde, allenfalls Hinweise bekommen, wo es hingehen könnte, aber dass Bedeutungen und Interpretationsräume sehr offen gehalten sind und mir einen sehr großen Spielraum lassen. Größer als der Spielraum, den ich im Mathematikunterricht oder im Französischunterricht hatte, auf jeden Fall.
Wie ist die Kulturstiftung Pro Helvetia denn ausgerechnet auf Computergames gekommen? Da hätte es doch noch andere Kunstformen gegeben, zum Beispiel Mashup-Videos oder Handyfotos.
Wer eine tolle Ausstellung macht mit Handyfotos, kann es probieren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir ihn unterstützen, aber das Konzept muss gut sein. Bei den Computergames ist die Ausgangslage relativ einfach. Das Phänomen hat als Medienrevolution, darf ich wohl sagen, die Welt erobert binnen, sagen wir, 10 Jahren ernsthaft, wenn man bis an die Anfänge zurückgeht, also bis zu Pong sind es vielleicht 20 oder 25 Jahre, hat die Gesellschaft komplett durchdrungen, wie alle Medien nach ihrer Erfindung aufgrund der technischen Faszination, die sie auf die Menschen ausgeübt haben, Beispiel Film, die Welt eigentlich recht schnell erobert haben. Und das neue Medium bietet neue Ausdrucksmöglichkeiten, auch neue Gestaltungsmöglichkeiten. Und das hat einen ganz starken Einfluss auf Wahrnehmungsmuster, auf die Weise, wie die Menschen umgehen mit ästhetischen und visuellen Phänomenen. Und ich denke, eine Kulturstiftung wie Pro Helvetia, die, sage ich mal, im Zentrum der Kulturproduktion, der Kunstproduktion in diesem Lande arbeitet, kann es nicht egal sein, wenn ein solches Medium eigentlich die Welt erobert, Wahrnehmungsmuster, Erwartungshaltung der Menschen prägt und vor allem noch etwas realisiert, was es bisher noch gar nicht gegeben hat, nämlich Interaktivität in einem solch großen Maßstab.
Was will das Programm Game Culture?
Das Programm Game Culture will ganz einfach das Medium Computerspiel von Vorurteilen befreien, dass dort nur Schund und Kommerz entsteht. Es will eigentlich der Öffentlichkeit und auch den jungen Game Designern, die jetzt nachwachsen, sagen, dass hier große Potenziale für künstlerische Tätigkeit liegen, die auch Aussicht haben und Chancen von Rezipienten, also von Menschen, jungen Menschen, alten Menschen, Männern und Frauen, angenommen, aufgenommen zu werden.
Hinter Game Culture stehen die Kulturstiftung Pro Helvetia, das Animationsfilmfestival Fantoche, das Mikrokulturprozent, das Bundesamt für Kultur, die Suiza und andere, also sozusagen die Gralshüter der Schweizer Kultur. Zählen Games ab sofort zum Kanon der Kunst?
Ich vermute, das ist unvermeidlich. Es wird so kommen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Der Stein ist ins Rollen gebracht und er rollt bereits. In diesen Monaten, seit Pro Helvetia am Projekt Game Culture arbeitet, haben sich sehr viele Partner, vor allem aus der Zivilgesellschaft, gemeldet, sehr viele Institutionen, die es wichtig und richtig finden, dass man diesem Phänomen Computerspiel Aufmerksamkeit schenkt. Die jungen Designer haben gemerkt, aha, da gibt es ein Interesse auch seitens der Kulturförderung, dass wir gerade die Kreativen produktiver werden, dass wir eine Öffentlichkeit erhalten und einen Markt finden für das, was wir tun. Das sind Prozesse, die nicht rückgängig machbar sind. Wenn ich bescheiden bin, sage ich, Pro Helvetia hat diesen Prozess etwas beschleunigen können, dadurch, dass wir sagen, es gibt nur eine Institution in diesem Land, die ist so aufgestellt, dass sie sich mit einem Phänomen von dieser Breite und Tiefe zugleich beschäftigen kann. Das sind wir. Der Prozess selbst würde aber auf jeden Fall ablaufen, weil das Computerspiel da ist, weil es eine unglaubliche Vielfalt von Computerspielen schon gibt. Extrem starke Kräfte auf der Welt, die daran arbeiten, an seiner Entwicklung. Ich glaube, es würde so oder so sich in eine Kunstform entwickeln, wie der Comics sich vom wirklichen Comicstrip, dem Einfachen, zu einer Kunstform entwickelt hat, wie das der Film gemacht hat, wie das Amateurvideo gemacht hat, das plötzlich zu einer Kunstform geworden ist, zum Experimentalvideo, wie es eigentlich jedem Medium eine Generation, also 20 Jahre, nachdem es auf die Welt kam, passiert ist.
Das ist der Soundtrack von Doom, Englisch für Verhängnis oder Untergang. Doom ist eine Serie von sogenannten First-Person-Shooters und es gilt als Vorfahr der geschmähten Killer-Games. Der Bildschirm zeigt eine zumeist futuristische, dreidimensionale Szenerie. Im Vordergrund ist die Hand und die Schusswaffe des virtuellen Spielers zu erkennen. Das Ziel ist es, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Roboter, Monster, Aliens.
Der erste Teil von Doom wurde 1993 veröffentlicht und wegen seiner damals staunenswerten 3D-Grafik gilt das Spiel als Meilenstein in der Entwicklung von Computerspielen. Sylvain Gardel, Sie sind Projektleiter von Game Culture. Kennen Sie Doom?
Ja, natürlich.
Ist Doom Kunst?
Es gibt ein amerikanisches Museum, das einen Kanon zusammenstellt mit, glaube ich, den 20 wichtigsten Computerspielen, die sie als Kunstform erachten. Doom ist da drin in der Sammlung vorhanden. Ego-Shooter grundsätzlich bringen etwas ganz Neues rein, das ist diese Ego-Perspektive. Ob Doom jetzt Kunst ist oder nicht, das ist schwierig zu messen. Es war sicher ein Meilenstein der Geschichte der Computerspiele.
Wenn Ego-Shooter Kunst sind, was sagen Sie denn einer Mutter, deren Sohn stundenlang vor dem Bildschirm hängen bleibt und sich da verliert?
Also Ego-Shooter sind grundsätzlich mal nicht per se Kunst. Ein Junge, der stundenlang vor dem Computer sitzt, egal ob er Computer spielt oder irgendwie chattet oder auf Facebook sein Netzwerk pflegt, muss die Aufmerksamkeit der Eltern irgendwie wecken und da braucht es wahrscheinlich ein Gespräch.
Nun müsste man aber sagen, dass ausgerechnet bei diesen Eco-Shooter-Spielen das künstlerische Element am offensichtlichsten ist, wenn wir diese Umgebungen betrachten, diese futuristischen Szenerien, diese Endzeitstimmung, da ist doch sehr viel grafische Kunst drin.
Grafische Kunst, ja, natürlich diese ganzen Welten, die da geschaffen werden, die werden aber auch geschaffen für ein Spiel wie Spore zum Beispiel, wo es darum geht, biologische Organismen zum Leben zu erwecken. Das sind einfach so die Leute, die diese Concept Art machen, diese Universen gestalten müssen, Weltenerfinder eigentlich, die gibt es in allen Spielgenres.
Was genau macht denn ein gelungenes Computergame aus?
Das sind verschiedene Faktoren, also der zentrale Punkt ist sicher die Interaktivität, das Gameplay, also wie wird der Nutzer gebunden und wie wird er gehalten im Spiel, was gibt man ihm für Schwierigkeitsgrade vor. Dann sind es eben die grafischen Universen, die sehr zentral sind, wie schauen diese Welten aus, was für eine Atmosphäre herrscht vor, wie sind die Charaktere ausgestaltet in diesen Spielen, was liegt für eine Geschichte vor, auch wichtig neben dem grafischen Universum, dass der Soundtrack eigentlich der Spiele.
Das Programm Game Culture will neben der Entrichtung eines Förderbeitrags für vielversprechende Spielprojekte auch Ausstellungen veranstalten. Wo finden Game-Ausstellungen statt? Und wie muss man sich das vorstellen? Was ist eine Game-Ausstellung? Ist das eine Art Spielhalle?
Nicht unbedingt. Das ist grundsätzlich sicher nicht schlecht, wenn interaktive Elemente vorhanden sind. Spielausstellungen finden auch in Museen statt. Das ist dann oftmals einfach, werden auch neue Formen gesucht, um Spiele zu präsentieren, weil für viele Leute ist dann die Interaktivität quasi ein Must. Also es muss interaktiv irgendwo sein. Dass man es aber auch ganz gut ohne machen kann und ohne den ganzen Höllenlärm, den Computerspiele veranstalten können, zeigt die Ausstellung in Lenzburg, im Stapferhaus Lenzburg, wo es um die gesellschaftlichen Fragestellungen geht. Da hat es quasi bis auf 2-3 Elemente kaum Interaktivität.
Ein Teil von Game Culture ist eben der genannte Call for Projects. Spielentwickler können Spielideen, Spielkonzepte zusammen mit einem Businessplan einreichen und die besten, die vielversprechendsten davon werden dann von einer internationalen Jury ausgewählt, mit Geld gefördert, mit bis zu 50.000 Franken. Was geschieht anschließend damit? Wo findet man diese Projekte dann wieder? Im Netz, auf iTunes oder im Kunstmuseum?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich denke, am besten ist es einfach, wenn die Spiele nicht in der Schublade dann landen als Konzepte. Der App Store ist natürlich ein Vertriebsweg, der sich anbietet für kleine Spiele. Die Schweizer sind sehr stark eigentlich in diesen mobilen Spielen. Wir sind nächstens in Paris im Centre Pompidou mit einem Spiel eines Studenten der ZHDK. Da haben wir ein Spiel eigentlich in ein Museum platzieren können. Es gibt verschiedene Wege, wo Spiele zum Publikum finden.
Computerspiele haben einen weiten Weg zurückgelegt. Pong, das allererste Videospiel von 1972, war noch ein exotischer Zeitvertreib. Von Kindern begehrt, von Erwachsenen belächelt. Und heute? Computergames polarisieren. Die einen fürchten sie als Suchtmittel und Gewaltpropaganda, andere sehen in ihnen Produkte des schnöden Kommerz und wieder andere erkennen in ihnen Kunst, ebenso wie in Comic, Video, Film. Eine beachtliche Karriere. Frage nochmals an ProHelvetia-Direktor Pius Gnüsel, was heißt das für die Kunst und was für das Computerspiel?
Die Amerikaner haben 10 Computerspiele in ihren kulturellen Kanon aufgenommen. Das will ja etwas heißen. Das will nämlich heißen, dass das Medium Computerspiel eine Reife erreicht hat, wo man ihm auch etwas zutraut und wo es relevante Aussagen, jetzt in diesem Fall, wenn es um Kanon geht, über unsere Vergangenheit machen kann. Und wenn es nur die Vergangenheit der letzten 10 Jahre ist. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung, dass man Dinge bereits zum kulturellen, kollektiven Kanon zählt, die noch so jung sind. Die andere Frage, was sagen Sie der Mutter, deren Sohn seine Nächte mit Nego-Shootern verbringt? Ich würde ihr 2 Dinge sagen. Erstens müsste sie vielleicht ihrem Sohn noch andere interessante Angebote machen, jenseits von Computerspielen. Das muss es geben. Und wenn es das nicht mehr gibt in seiner Welt oder in der Welt dieser Familie, dann ist das vielleicht eine doch etwas arme Welt. Und die Computerspiele sind dann die Tür zu einer anderen Welt, in der vielleicht aufregendere Dinge passieren. Ich bin aber auch überzeugt, dass selbst in Kinderspielen erstens natürlich sehr viele ästhetische Komponenten enthalten sind, die hochwertig sind, dass das Kinderspiel auch ein soziales Spiel ist, weil man ja mit anderen häufige Multi-User, also viel Nutzerspiele, dass dort drin natürlich man auch Fähigkeiten trainiert, so grausam es eigentlich wirkt, wenn es nur darum geht, andere zu erschießen. Es gibt ja auch viele Untersuchungen, die behaupten, dass der Gewaltaspekt nicht der Aspekt ist, der abfärbt auf den Nutzer, sondern der Aspekt Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Abwägen von Situationen, Analysen von komplexen Verhältnissen, dass das eigentlich die wirklichen mentalen Fähigkeiten sind, die trainiert werden.
Das Computergame hat von uns Besitz ergriffen. Games finden sich auf Spielkonsolen, auf jedem Computer, auf jedem Handy. Und gespielt wird wie nie. Eine Diskussion, die sich auf die Verwerflichkeit von Killerspielen beschränkt, greift zu kurz. Spiele sind heute von einer ungeheuren Vielfalt. Vom einfachen Solitär oder Schach auf dem iPhone, über Kreuzworträtsel und Sudoku im Web oder dem unsterblichen Flugsimulator auf dem Computer, bis hin zu den sozialen Online-Spieluniversen eines World of Warcraft. Sie alle über einen Leisten zu schlagen, sie als geisttötende Zeitfresser zu verdammen oder als Kunstwerker zu verbrämen, in seiner Pauschalität ist beides falsch. Tatsache ist, dass exzessives Spielen von sogenannten First-Person-Shooters, von Killer-Games, schädlich ist. Antworten auf Fragen besorgter Eltern können Kulturinstitutionen wie die Prohelvetia nicht bieten. Tatsache ist aber auch, dass in der enormen Masse von Computergames Titel zu finden sind, mit denen sich eine Auseinandersetzung lohnt. Sind Computerspiele Kunst? Ist Pong Kunst, das erste Computerspiel der Geschichte? Für den Berner Zeichner, Grafiker und Spielentwickler Lorenz Gianfreda alias Lopez ist es das, ohne Zweifel.
Pong ist zur Kunst geworden, ja. Das war damals nicht als Kunst bezeichnet worden, sicher nicht mit dem Hintergedanken, dass das irgendwann mal als Kunstobjekt angeschaut wird. Aber ich würde sagen, wenn man heute mit der technischen Entwicklung zurückschaut, ist das ein riesen Meilenstein, der da irgendwie ins Rollen gebracht wurde. Und von der Abstraktion, wie es damals eigentlich nur möglich war, wie es ausgeführt wurde, muss man einfach sagen, ja, das ist Kunst wie ein Ready-Made von Duchamp auch.